Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Delta Fox Golf The Pilot Sound. Ich bin Fritz, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Sendung. Lange habt ihr nichts von Delta Fox Golf gehört. Die letzte Top of Descent, letzte Top of Climb Frage lautete, was ist die ZIP? Kreuz und Kette für jeden einzelnen Piloten von uns. Es hat sich ein bisschen was an unserem Format geändert. Bisher habe ich euch immer mit Monologen vollgeballert. In der letzten Sendung war ein Studiogast da, ein Interviewgast, das ist der Christian. Und Christian und ich, wir haben uns jetzt ein bisschen gefunden, um die nachfolgenden Podcast-Folgen aufzubereiten, um da ein bisschen mehr Melodie und Farbe reinzubringen. Wir werden uns also die Bälle zuwerfen. Und für diese heutige Sendung haben wir uns auch einen weiteren Studiogast eingeladen. Jetzt möchte ich aber erstmal das Wort an meinen neuen Co-Moderator übergeben und freue mich riesig, dass er heute mit dabei ist. Hallo Christian.
Ja, hallo Fritz. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich jetzt auch offiziell dabei sein darf. Wie du schon gesagt hast, hat sich so ein bisschen gefunden aus der Dynamik raus. Wir hatten dann einfach irgendwann immer mehr Kontakt und haben uns so ein bisschen ein paar Ideen zugespielt und am Ende ja, gab es dann eigentlich so ein Format-Redesign und haben dann das Ganze ein bisschen weitergedacht und haben gesagt, okay, wenn du und ich und überhaupt Lust haben, dann machen wir das doch zusammen. Und ja, da habe ich dann einfach gesagt, können wir machen. Und das ist dann im Grunde heute hier die erste Folge, wo ich mich sehr freue, mitwirken zu können. Und ja, ich glaube, wir haben uns auch ein ganz interessantes Thema ausgesucht, was auf der einen Seite vielleicht ein bisschen trocken ist oder als notwendiges Übel beim Fliegen wahrgenommen wird von den meisten von uns, wo aber sehr viel hintersteht. Zum einen, wenn man beginnt mit dem Fliegen, sprich, was habe ich auf meiner Checkliste stehen, was muss ich eigentlich alles erledigen, um letzten Endes die Ausbildung beginnen zu können. Aber halt auch, wenn ich nachher den Schein habe, weil wir wissen ja alle, Zuverlässigkeitsüberprüfung steht nicht nur einmal an, sondern muss auch wiederholt werden. Und ich denke, oder da haben wir uns gedacht, es ist vielleicht mal ganz interessant, dazu einfach mal ein kleines Feature zu machen, um das Thema mal von diversen Seiten zu beleuchten, die ganze Komplexität darzustellen und darüber auch vielleicht mal ein bisschen zu diskutieren. Und ja, das, weil wir beide das nicht in der Tiefe alleine können, haben wir uns überlegt, holen wir uns am besten jemanden dazu, der sich da einfach ein bisschen mehr mit auskennt. Und ja, dann deswegen sitzen wir heute hier.
Genau. Und wir dürfen heute einen Rechtsanwalt bei uns in der Sendung begrüßen. Das ist Rechtsanwalt Tobias Noll. Tobias, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns heute ja Rede und Antwort für die ZIP zu stehen, hier bei uns in der Sendung. Und wir würden dir jetzt gerne erstmal das Wort übergeben, dass du erstmal den Zuhörern erzählst, woher du kommst, was du machst und was dich als Rechtsanwalt für die ZIP denn auch qualifiziert.
Ja, hallo Fritz, hallo Christian. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Wie du mich angeschrieben hast, Fritz, habe ich erstmal geguckt, was ist das Ganze denn? Ich kannte das nicht und fand das dann von Anfang an eine echt spannende Idee. Habe dann ein paar Folgen gehört, unter anderem auch die Folge mit Christian, habe gedacht, das ist spannend. Da freue ich mich, dabei sein zu dürfen heute Abend. Mein Name ist Tobias Noll, wie Fritz gerade schon gesagt hat. Ich bin Rechtsanwalt, ich bin unter anderem Fachanwalt für Strafrecht. Das verbindet mich natürlich nicht mit dem Fliegen, sondern ich bin auch selber noch seit Jahren leidenschaftlicher Pilot. Ich habe eine PPLA, bin dann auch Fluglehrer, FI Lapel Only und betrachte also das Thema ZIP von zweierlei Seiten. Einmal aus der Sicht des Juristen, wie man damit umgehen muss, wie man möglicherweise auch Leuten helfen kann, die mit der ZIP ein Problem haben, aber auf der anderen Seite eben auch aus dem fliegerischen Bereich, so dass ich also auch weiß, was das für Piloten bedeutet und welche Problematiken das durchaus nach sich ziehen kann. Deswegen auch ein Thema, was mir durchaus am Herzen liegt, was mir einfach Spaß macht, von beiden Seiten drauf zu gucken.
Wenn man immer so das Wort ZIP hört, es ist ja immer sehr emotional. Wir alle sind ja eigentlich der Meinung, wir brauchen sie nicht, weil es ist, glaube ich, ein Blatt Papier, was uns sicher macht in den Augen der Politik. Wir reden immer über die.
Das ist ein formeller Akt.
Ja, genau. Also wir reden alle über die ZIP. Tobias, was ist denn eigentlich die ZIP?
Die ZIP finden wir im Luftsicherheitsgesetz. Alleine das Wort ist ja schon sperrig. Ein sperriges Wort, was durchaus eine ganze Menge Dynamik beinhaltet. Und das, was für uns besonders spannend und auch schwierig ist, ist der Paragraph 7 Luftsicherheitsgesetz. Da hat die Behörde geregelt, dass man eine Zuverlässigkeitsüberprüfung durchführen muss, über sich ergehen lassen muss. Unter gewissen Voraussetzungen wird die eben auch nicht erteilt. Das ist erstmal die ganz nüchterne Definition einer Überprüfung. Die Überprüfung gilt nicht nur für uns Piloten, sondern auch für viele weitere Menschen, die im Bereich der Luftbereiche, also im Luftverkehr tätig sind, aber eben auch trifft das durchaus Menschen, die beispielsweise nur Luftfracht verpacken, auch die fallen unter die Überprüfung.
Okay, und worauf müssen wir Flieger achten, wenn wir diese ZÜB beantragen bei der Behörde?
Wir müssen bei der ZÜB einfach mal in das Gesetz reingucken. Das ist jetzt trocken, das weiß ich, aber wir Juristen haben halt die absolute Unart, dass wir immer am liebsten ins Gesetz reingucken. Und wenn wir dann nämlich mal in den Absatz 1a des Paragraphen 7 Luftsicherheitsgesetz gucken, stellen wir relativ schnell fest, was denn die Behörde für Maßstäbe hat, die sie anwenden muss. Und wenn man dann alleine den ersten Satz, man verzeiht mir bitte, dass ich das vorlese, aber wir Juristen sind manchmal halt so, da steht dann drin, die Luftsicherheitsbehörde bewertet die Zuverlässigkeit der betroffenen Person aufgrund einer Gesamtwürdigung des Einzelfalles. In der Regel fehlt es an der erforderlichen Zuverlässigkeit und dann kommt die gefährliche Nummer 1, wenn die betroffene Person wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe von, jetzt gut zuhören, mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe verurteilt worden ist, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung 5 Jahre noch nicht verstrichen sind. Jetzt kommen noch weitere Regelbeispiele, aber die meisten scheitern am Paragraphen 7 Absatz 1a Nummer 1. Und wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, stellt man da fest, da geht es nicht darum, dass man irgendwelche Straftaten im Zusammenhang mit dem Luftverkehr begangen haben soll oder muss, sondern jede vorsätzlich begehbare Straftat kann zur Unzuverlässigkeit führen. Und der Gesetzgeber hatte diesen Absatz 1a früher nicht da drin, hat den jetzt nachgeliefert und macht damit eben die Bewertung offen.
Ja, da sprichst du eine ganz interessante Sache an. Jetzt sind wir ja im Grunde ja schon auch so richtig mittendrin. Die Kritik an der ZÜB, beziehungsweise eine häufige Kritik an der ZÜB, ist, dass die nachvollziehbaren Kriterien für Zuverlässigkeit bzw. Unzuverlässigkeit für den Betroffenen häufig nicht nachvollziehbar sind, beziehungsweise dass ja die Entscheidung darüber, ob jemand zuverlässig oder eben nicht ist, häufig Ermessenssache der Behörde ist. Und da scheint es ja wohl auch sehr, sehr große Unterschiede, zum Beispiel im Föderalismus unseres Landes zu geben, sprich von Bundesland zu Bundesland. Da habe ich also ganz kuriose Sachen gelesen, dass es also überhaupt quasi gar keine Unzuverlässigkeiten in bestimmten Ländern gibt. Wiederum haben überproportionale Unzuverlässigkeiten, also Bayern, Berlin, NRW zum Beispiel, habe ich in einem AOPA-Artikel gelesen zu der Geschichte. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie kommt sowas und wie soll man das verstehen?
Das ist für den Laien gar nicht verstehbar, für den Juristen sehr schwer verstehbar. Das ist eben das Problem, wenn Behörden Ermessensentscheidungen treffen können und müssen. Ähnliche Problematiken haben wir zum Beispiel auch im Jagdgesetz, im Waffengesetz, wo wir auch solche Ermessensentscheidungen haben. Das haben wir aber auch bei Gerichten. Stellt euch vor, wir haben eine Straftat, da hat jemand 500 Euro geklaut. Es gibt kein Gesetz, wo drin steht, der wird zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen verurteilt, sondern ein Ermessen hat dann auch der Strafrichter. Und genau das Gleiche müssen wir eben bei der Bewertung der Zuverlässigkeit runterbrechen und der Behörde an der Stelle, Klammer auf leider, Klammer zu, überlassen, ist dann natürlich durch die Gerichte überprüfbar, aber eben nur, ob die Behörde ihr Ermessen fehlerhaft eingesetzt hat oder eben auch nicht. Das sind gefühlte Ungerechtigkeiten, die meines Erachtens aber nicht unbedingt was mit dem Föderalismus zu tun hat, sondern einfach mit dem Prinzip, dass eine Behörde eine Ermessensentscheidung treffen kann und muss. Und das kann natürlich in die eine oder andere Richtung als ungerecht angefühlt werden.
Also mein Stichwort oder mein Hinweis in Bezug auf Föderalismus war einfach, dass es offensichtlich, wenn man sich die Statistiken anguckt, aber natürlich sehr extreme Ergebnisse da gibt. Ne? Und das ist natürlich schon, da fragt man sich natürlich schon, wie da die Standards sind. Ich meine, wir haben Diskussionen ja auch zum Beispiel im Bereich Abiturstandards und solche Geschichten. Das ist schon klar, nur es ist natürlich bei so einer Sache, wo man ja zum Beispiel am Ende, oder so sehe ich das halt, am Ende ja eigentlich erreichen will, dass man einen gewissen Standard hat, sprich ich erlaube Menschen Sicherheitsbereiche zu betreten, somit wird das ja glaube ich hauptsächlich begründet am Ende, dann möchte ich ja schon da auch irgendwo einen gewissen Standard haben und deswegen bin ich bei der Recherche eigentlich auch so ein bisschen darüber gestolpert an der Stelle.
Da gebe ich dir, Christian, völlig recht. Das ist immer das Problem für Juristen, Dinge erklären zu müssen, die wir auch nicht erklären können. Das ist in der Tat gefühlte Ungerechtigkeit. Die ist aber nun mal so da. Das haben wir bei Strafmaß und ähnlichen anderen Dingen auch. Die werden wir an der Stelle ertragen müssen, auch wenn wir sie nicht wirklich verstehen können. Das ist natürlich auch ein Kritikpunkt. Ja, wenn sich mal die Frage stellt, macht die Sicherheitsüberprüfung den Luftverkehr überhaupt sicherer?
Genau, das ist ja am Ende das, was man am Ende bewerten muss. Also für was macht man das eigentlich? Weil sie war ja nicht immer da,
die ZIP. ZIP ist ja eigentlich erst gekommen, als, Entschuldigung, dass ich da jetzt reingrätsche, aber eigentlich ist die ZIP gekommen damals, als dieser Psychologiestudent in Frankfurt 2003 mit dem Motorsegler über Frankfurt gekreist ist und sich und drohte, er würde in das Gebäude der EZB fliegen, weil er diese israelische Astronautin dann eben mehr ehren wollte. Und 9/11, die Amerikaner haben auch keine ZIP und die Terroranschläge waren jetzt mal eindeutig auf amerikanischem Boden. Also wie sicher macht uns denn eigentlich jetzt die ZIP seit 2003?
Wenn ich mit einer kurzen innerlichen Anmerkung noch darauf reagieren kann, und dann kann sich die Frage, glaube ich, jeder selber beantworten, wenn ich mir überlege, dass Ultraleichtpiloten und Segelfluglizenzinhaber gar nicht unter die ZIP fallen, kann ich mir also ungefähr vorstellen, wie sicher das Ganze macht oder eben auch nicht. Ich glaube, mehr muss man zu meiner subjektiven Einschätzung dazu nicht sagen. Dann nehme ich mir eine C-42, mit der kann ich überall ohne ZIP hinfliegen. Mit der 152er Cessna geht das nicht. Ob das sinnvoll ist, mag jeder selber beurteilen.
Dazu kommt ja auch der Punkt, dass wenn man sich mal jetzt nach 15 Jahren ZIP mal so ein bisschen die Erfolgsquote anguckt, das, was man darüber sehen, lesen, nachforschen kann, hält sich ja auch extrem in Grenzen. Also es ist kein Fall einer proaktiven Gefahrenabwehr bis heute bekannt. Ich habe gelesen, dass seit 2008 knapp 0,2% der überprüften Piloten unzuverlässig waren. Irgendwann gibt es keine anderen Zahlen mehr, aber das lässt natürlich schon so ein bisschen darauf deuten, dass das ganze Konstrukt vielleicht eigentlich auch ein riesen Aufwand für wenig Output ist.
Ja, kann ich dir nicht widersprechen.
Mit Kosten, mit Bundespolizei, mit Behördenstellen dafür und allem, was da dran hängt.
Weil die fallen ja auch unter die ZIP.
Jein, bei denen gibt es noch eine vereinfachte ZIP, das würde jetzt etwas zu weit führen, weil die werden ja auch in ihrem Job überprüft. Das ist etwas komplizierter.
Würde denn eigentlich nicht diese altherbekannte, dieser Auszug von Flensburg, würde der nicht genügen? Nicht Flensburg, aber so, dass man sich ein Strafregister zieht, so wie man das sonst auch macht mit dem Führungszeugnis?
Das gab es ja früher, ne? Das polizeiliche Führungszeugnis. Das ist ja dann, glaube ich, irgendwann durch die ZIP, dann ist das dann obsolet geworden.
Meines Erachtens ja. Meines Erachtens würde das völlig ausreichen, wenn man das nehmen würde und dann irgendwelche Grenzen einziehen würde. Hätte dann aber auch wieder das Problem, dass man die Grenzen definieren müsste, ab wann jemand noch zuverlässig ist oder nicht. Oder wir haben das gleiche Problem, was Christian eben hatte. Wir haben wieder eine Bewertungsfrage mit da drin. Also auch das darf man an der Stelle eben nicht vergessen.
Okay. Frage, die FDP ist momentan die einzige Partei, die sich für uns Privatpiloten im Bundestag stark macht bezüglich der Abschaffung der ZIP. Unsere Politik möchte es sogar noch über die Bundesgrenzen hinaus ausweiten. Wie argumentiert denn die Politik gegenüber der EU zum Beispiel, um das ZÜPF-Verfahren über deutsche Grenzen hinaus ausweiten zu können?
Wer gerade die AOPA-Zeitschrift gelesen hat, 06 aus 2020, da steht dann drin, die Zuverlässigkeitsüberprüfung bleibt. EU und Bundesregierung haben dieser unendlichen Geschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt, ein vermeintlich letztes. Man hat das Ganze ja jetzt nochmal wieder verändert im April 2020, um das Ganze auch auf europäischer Ebene haltbar oder unangreifbar zu machen. Ob das jetzt das letzte Kapitel ist oder nicht, weiß man nicht. In der AOPA steht dann wörtlich, dennoch hat sich die Kommission der Meinung Deutschlands angeschlossen, dass der formelle Verstoß gegen das EU-Recht beendet zu sein scheint, da die ZÜP nun von der Erteilung einer EU-Pilotenlizenz formell getrennt ist. Das heißt also, Deutschland tut alles, um diese ZÜP aufrechtzuerhalten. Man möchte das Ganze auf jeden Fall erhalten, hat das ja jetzt auch nochmal wieder verschärft. Es ist ja nicht so, dass das vereinfacht worden ist in diesem Jahr, sondern man hat es jetzt nochmal verschärft. Man hat Änderungen eingeführt bei der Frage, hat die Klage aufschiebende Wirkung, ja oder nein. Also auch da hat sich ja rein rechtlich eine Veränderung ergeben, die eindeutig zum Nachteil der von der ZÜP Betroffenen ist und nicht ansatzweise zu deren Vorteil. Also wir haben hier nicht einen Status quo, der bleibt, sondern wir haben es ja sogar noch mit Verschärfung zu tun.
Richtig, also das ist genau der Punkt, dass ja auch, das, also aus meiner Wahrnehmung raus, auch so ein bisschen relativ still vonstatten gegangen ist. Also die Änderungen sind deutlich verschärft worden, sprich die abfragenden oder die möglichen abfragenden Behörden sind deutlich ausgeweitet worden und wir haben eine Folgeüberprüfung von 3 auf 5 Jahren, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
Ja, also es hat sich eindeutig verschärft. Was ich als Jurist ein Riesenproblem sehe, ist, dass die Klage eben keine aufschiebende Wirkung mehr hat wie früher. Früher wurde dann eine Entscheidung getroffen, man hat dann den Sofortvollzug angeordnet. Das hatte eine ganz andere Ausgangssituation beim Verwaltungsgericht, als wenn jetzt der Regelfall ist, dass die Klage keine aufschiebende Wirkung hat und ich dann angehen muss, nämlich die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Allein dieser kleine Unterschied führt dazu, dass ich jetzt kaum noch eine Chance habe, die aufschiebende Wirkung meiner Klage anordnen zu lassen.
Wie sieht es denn eigentlich mit der mit eingestellten Verfahren aus, die gelaufen sind? Wenn jetzt jemand, die magische Grenze waren 60 Tagessätze, hattest du vorhin angesprochen, oder waren es 60, ne?
60.
Jemand ist jetzt beim 61. Tagessatz und der hat jetzt seine Strafe bezahlt. Hat der überhaupt noch mal eine Chance, eine ZÜP zu bekommen? Oder ist das auch wieder Ermessenssache?
Jetzt müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Einmal zwischen eingestellten Verfahren oder wenn wir bei 61 sind. Diese Regelungen in dem Absatz 1a sind sogenannte Regelbeispiele. Und wenn ich da drüber bin, muss ich darlegen, dass ich trotzdem keine Gefahr für den Luftverkehr bin. Ich kenne keinen Fall, die mag es geben, aber ich kenne keinen Fall aus meiner Praxis, wo man es geschafft hat, wenn man über dem Regelbeispiel lag, noch hier die Zuverlässigkeit anzunehmen. Und das, was du fragst, sind ja eingestellte Verfahren nach 153a Strafprozessordnung, so nennen wir Juristen das. Das sind also diese Verfahren, für die es keine Verurteilung gegeben hat, wo wir also unter dem Regelbeispiel des Paragraphen 7 Absatz 1a sind. Da 7 Absatz 1a eben nur der Deckel nach oben ist, aber nicht nach unten, kann also auch ein eingestelltes Verfahren durchaus zu einem ernsthaften Problem werden, was man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Und das ist das, was ich meine, wir Piloten müssen aufpassen, wenn wir denn irgendwann strafrechtliche Vorwürfe gegen uns haben, dass wir dann auch immer an die ZÜP denken und auch immer die Regelbeispiele von § 7 Absatz 1a im Kopf haben und daran denken, dass wir da effektiv mit umgehen.
Jetzt sagst du, Strafverfahren, das sind ja für mich aus meiner Sicht als Bürger dieses Landes ja vielleicht auch noch nachvollziehbare Dinge. Also wo ich sage, naja gut, wenn jemand ein Strafverfahren hat, das ist ja immer so die Ausgangsdiskussion oder die Ausgangsthese, dem gebe ich keine Privatpilotenlizenz. Ne? Also ich sag mal, wer sich im normalgesellschaftlichen Leben schon nicht normal verhalten kann, dem befähigen wir nicht, noch Flugzeuge zu führen. Das ist ja so die Grundannahme bei der ganzen Geschichte. Dem kann ich ja bis zum gewissen Punkt auch noch ein bisschen folgen. Allerdings habe ich eine eigene Geschichte, also am eigenen Leib erlebt, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe von Lappel auf PPL EASA abgegradet und musste dadurch komplett wieder bei der Bezirksregierung als Flugschüler neu gemeldet werden mit dem üblichen Papierkram. Und dazu gehörte halt auch ein Kraftfahrtbundesamt-Auszug. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt wegen relativ geringfügiger Geschwindigkeitsübertretung 2 Punkte. Und da habe ich mir eigentlich nichts bei gedacht und habe dann irgendwann 3-4 Wochen später einen Schrieb gekriegt von der Bezirksregierung, wo dann drin stand, ja, vielen Dank, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass auch Vergehen im Straßenverkehr zu einer Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können. Wir stimmen dem Ausbildungsbeginn ausnahmsweise zu, möchten aber vor Aushändigung der neuen Lizenz einen neuen Auszug sehen. Und da war ich natürlich ziemlich geschockt. Und das sind einfach so die Punkte, wo ich dann sage, das ist schwer nachvollziehbar. Ne? Weil ich sage mal, ich war weit weg von Fahrerlaubnisentzug. Und ja, auch weit weg von irgendeinem Strafverfahren. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Auslegung, wo dann am Ende natürlich man sich schon die Frage stellt, okay, was ist da noch gerechtfertigt oder was ist das Maß der Dinge an der Stelle? Ne?
Ja, du sagst jetzt gerade, bei Strafverfahren kann ich das ja noch nachvollziehen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil ich als Jurist durchaus täglich erlebe, wie schnell auch der in Anführungsstrichen Normalbürger plötzlich ein Strafverfahren gegen sich hat. Stell dir vor.
Also in ganz kurz vielleicht nur dazu, das heißt nicht, dass ich das billige oder uneingeschränkt auch nachvollziehen kann, aber ich sag mal jetzt rein aus der Grundthese raus, ja, dass man sagt, wenn Leute sich mit Strafverfahren konfrontiert sind, dass man das in eine Überlegung einer Zuverlässigkeit mit einbezieht oder nicht.
Stell dir vor, du bist GmbH-Geschäftsführer, deiner Firma geht es schlecht und du zahlst noch die Löhne aus, vergisst aber die Arbeitnehmeranteile an die Sozialversicherung abzuführen. Also du gibst deinen Mitarbeitern Essen, aber führst eben nicht die Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherungsträger ab. Dann haben wir eine Straftat nach 266a Strafgesetzbuch. Wir sind dann relativ schnell bei 70 Tagessätzen. Und wenn ich dann jetzt mal zurückfrage, derjenige soll dann kein Flugzeug mehr fliegen dürfen, dann stellt sich da für mich schon die spannende Frage, ob das wirklich so gewollt sein kann. Ähnliches gilt natürlich für Punkte oder Eintragungen im Vereignungsregister. Kann man natürlich von der Argumentation her sagen, wer sich schon im Straßenverkehr nicht benehmen kann, wird das im Luftraum auch nicht tun. Also ein ähnlicher Ansatz. Auf der anderen Seite, wer da leichte Fehler macht, warum soll er als Pilot ungeeignet sein? Aber genau da sehen wir ja an unseren beiden Beispielen, wie schnell man da in Problemen hängt, ohne es vorher wirklich zu ahnen und ohne, dass man jetzt in Anführungsstrichen der wirklich böse Gesetzesbrecher ist.
Ja, genau. Also so sehe ich das ja auch. Und das ist ja auch im Grunde, wenn man sich mit der ganzen Materie etwas tiefer beschäftigt, wenn man mal recherchiert, auch Pilot- und Flugzeugforum zum Beispiel liest, das ist ja auch hochspannend, was da zum Beispiel auch für Fälle teilweise für Kuriositäten diskutiert werden. Und ich glaube, das ist eigentlich am Ende auch das Grundproblem bei der ganzen Thematik, dass da so viel Unsicherheit auch im Raum steht, ne? Weil es zum einen die Kriterien halt nicht nachvollziehbar sind bis zum gewissen Punkt und dann auch noch große Unterschiede je nach Bezirksregierung gibt und das sorgt am Ende natürlich für ein großes Fragezeichen bei der ganzen Thematik.
Also können wir doch eigentlich nur noch eine Petition starten, wir alle zusammen, wir Privatpiloten, um damit jetzt eigentlich die ZÜB abzuschaffen. Ist das eine gute Idee, Tobias?
Man kann politisch ziemlich viel tun. Petitionen gibt es. Ob die nun zum Erfolg führen, weiß ich nicht. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wir gerade in diesem Jahr noch eine Verschärfung haben. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja auch mit dem Paragraphen 7 Luftsicherheitsgesetz schon mal beschäftigt und hat gesagt, das ist verfassungskonform. Politisch änderbar ist das auf jeden Fall. Man muss ja nur mal in die Nachbarländer gucken, wo es diese Systeme eben gerade ja nicht gibt. Also ändern kann man das politisch unproblematisch. Es gibt also keinerlei Zwang, dass das so weiter besteht. Momentan, glaube ich persönlich, wird das alles wenig Aussicht auf Erfolg haben, weil wir ja durchaus auch eine Zeit haben, wo Kontrollen und Überwachung mehr wird und nicht unbedingt weniger wird und das generelle Misstrauen ja durchaus da ist. Das erleben wir in vielen Lebensbereichen, wo wir früher noch großartig dann immer Frage war, Datenschutz, Freiheitsrechte und Ähnlichem. Und mittlerweile haben wir das Sicherheitsbedürfnis ja immer mehr im Vordergrund stehen und geben dafür politisch gewollt immer mehr unsere Freiheit auf. Ich möchte das gar nicht bewerten, ich wollte nur mal als Jurist darauf hinweisen, wo da im Grunde genommen die zwei Pole sind. Auf der einen Seite Freiheitsrechte, auf der anderen Seite immer der Versuch, ich betone Versuch, weil ich glaube, das ist einfach nicht effektiv, der Versuch mit strengeren Maßnahmen mehr Sicherheit zu schaffen. Ich glaube, die ZIP ist ein gutes Beispiel dafür, dass das wenig Sinn macht, aber das muss man einfach so sagen, politisch ist das durchaus im Moment so gewollt. Und jetzt kommt es ja noch hinzu, wir sind ja eine ganz kleine Gruppe, wir Piloten. Wir sind ja jetzt nicht...
Genau, die Lobby ist relativ überschaubar, die wir haben.
Genau, unsere Lobby ist jetzt nicht besonders groß. Und dann kommt ja schnell der Spruch, wer sowas macht, muss absolut zuverlässig sein, ohne sich dann da wirklich mit zu beschäftigen, was denn hinter den Fällen steht, wenn man denn keine ZIP mehr bekommt oder die vorhandene
entzogen also, wird. Also ich bin ja bei einer großen Fluggesellschaft beschäftigt in Frankfurt und wir brauchen diese ZIP auch. Nicht nur im Cockpit wird sie gebraucht und von den Technikern, was wir angesprochen haben, sondern sogar in der Kabine. Wenn du als Flugbegleiter, als Purser, Kabinenchef arbeitest, musst du diese ZIP haben. Und Christian hatte eben diesen, ich nenne es jetzt mal Schwank, den du erzählt hast, Christian. Bei mir wurde es verbummelt, die ZIP an meinen Arbeitgeber nach Frankfurt zu melden. Und ich saß morgens im Briefing mit meiner Crew und wurde dann ausgerufen und wurde dann vom Crew-Einsatz gesperrt, weil ich nicht fliegen durfte, weil man mich zuerst versucht hat, über eine Freistellung fliegen zu lassen. Aber das Computersystem ist dann eben so stringent gewesen und hat gesagt, nee, der darf jetzt nicht fliegen, weil der hat jetzt tatsächlich hier keine ZIP gemeldet, die steht nicht im System, also der ist momentan nicht zuverlässig. Und das hat riesige Wellen geschlagen, weil die Regierungsbehörde da in Düsseldorf da einfach mal schön gepennt hat. Ist schon, also was ich einfach damit sagen will, es gibt dann immer noch die Möglichkeit, mit einer Ausnahmegenehmigung, obwohl die ZIP nicht gemeldet ist, trotzdem weiterfliegen zu dürfen und diese Sicherheitsbereiche bei uns in Frankfurt am Flughafen betreten zu dürfen. Ist eigentlich utopisch. Also ich meine, wenn ich doch sowas hab, Tobias, dann ist es doch, dann kann ich doch das Ding auch gerade nehmen und die in die Mülltonne werfen, oder?
Ich werde als Jurist jetzt einen Teufel tun, das zu bestätigen. Ich werde dazu einfach gar nichts sagen.
Ich habe nichts anderes erwartet.
Vielleicht noch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Einwurf an dieser Stelle, damit es uns Piloten nicht so geht wie dem Fritz. Denken Sie oder denkt bitte alle Zuhörer daran, dass es so eine Regelung gibt, dass man, wenn man 3 Monate vor Ablauf, also mehr als 3 Monate vor Ablauf seiner ZIP einen Antrag stellt und die Behörde dann innerhalb dieser 3 Monate es nicht schaffen sollte, eine neue ZIP auszustellen, dass dann die alte weiter gilt. Okay. Wer das nachlesen will, kann in den Paragraphen 5 Absatz 2 Luftsicherheitszuverlässigkeitsüberprüfungsverordnung nachgucken. Das ist so ein schwieriges Wort, dass ich es mir auch auf meinen Schmierzettel für heute Abend schreiben musste. Das heißt also, allen kann ich nur den Tipp geben, mehr als 3 Monate vorher den neuen Antrag zu stellen, um notfalls dann in den Genuss zu kommen, mit der alten, eigentlich abgelaufenen ZIP legal weiterfliegen zu können.
Okay, das heißt also, gut, alle gucken jetzt erstmal ihren letzten ZIP-Brief an, und oben rechts, was da für ein Datum steht, und machen dann den Kalender auf.
Ihr werdet lachen. Ich trage mir, wir Juristen arbeiten hier gerne mit Fristen. Ich habe eine eigene Akte 0 gegen ZUP im Büro liegen. Und da trage ich mir immer die Frist als wichtige juristische Frist ein, damit ich diese Frist nicht vergesse. Mein Büro lächelt dann schon immer, wenn es die Akte 0 gegen ZUP gibt.
Das ist auch geil. Ja, es ist. Aber das finde ich eine ehrliche Nummer. Ja. Als Jurist ist das eine ehrliche Nummer. Das finde ich gut. Sehr authentisch.
Tobias, gibt es denn überhaupt eine Chance, gegen diese ZIP aus unserer Sicht von uns Fliegern vorzugehen? Und wäre das überhaupt sinnvoll? Außer, dass man jetzt natürlich immer emotional argumentiert, oh, die ist scheiße, die brauche ich nicht. Gibt es da irgendwas?
Politisch kann man alles versuchen, rechtlich ist, muss man fairerweise sagen, der Drops ziemlich gelutscht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist verfassungskonform. Das Vertragsverletzungsverfahren, wie wir dem neuesten AOPA-Letter entnehmen können, damit wohl auch. Also juristisch habe ich da momentan wenig Hoffnung, dass sich da was ändert. Möglicherweise werden wir irgendwann andere politischen Akteure haben, die da vielleicht noch mal mit sich drüber reden lassen, aber juristisch werden wir dagegen leider momentan relativ wenig machen.
Schade.
Das muss man so frustrierend einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn also umso wichtiger ist es natürlich, dass man im Einzelfall guckt, dass man selber, wenn man denn betroffen ist, frühzeitig damit umgeht, also frühzeitig Anträge stellt, guckt, dass, wenn denn ein Strafverfahren gegen einen läuft, dass das Strafverfahren nicht auf 65 Tagessätze oder 70, nicht 65, Quatsch, 70 Tagessätzen endet, sondern auf 55 und eben nicht auf 60. Und dass man, wenn man denn so ein Problem hat, auch einen Strafverteidiger hat, der Paragraphen 7 kennt. Ich habe jetzt leider Gottes wieder einen Fall übernommen, da hat jemand 70 Tagessätze gekriegt. Ich gehe fest davon aus, wenn man in dem Strafverfahren das zum Thema gemacht hätte und gesagt hätte, damit nehmt ihr ihm, das war jemand, der beruflich auf seine ZIP angewiesen war und der jetzt ein Delikt begangen hat, ohne jetzt Näheres zu verraten, wo man nicht denkt, der gehört nicht in den Bereich Sicherheitsbereich, wo man also sicherlich mit dem Strafrichter hätte vermutlich vernünftig verhandeln können und sagen können, wir machen jetzt nicht 70, sondern wir machen nur 55, um dem einfach noch eine vernünftige Chance zu erhalten, eben nicht in das Regelbeispiel zu fallen.
Das sind natürlich extrem wichtige Infos, also und Tipps, weil eben wir haben am Anfang über diese ganze Problematik der Nicht-Transparenz im Bereich ZIP gesprochen und da ist es natürlich extrem wichtig von jemandem, der da wirklich in der rechtlichen Materie ist, genau solche Sachen zu hören, denn eben weil es so undurchsichtig ist, haben viele von uns das ja nicht so in vielen, ja zum Teil Alltagssituationen so auf dem Schirm. Mich hat es ja dann zum Beispiel mit diesem Brief eben auch so erwischt, sag ich mal, und so runtergeholt, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist natürlich sehr wichtig zu wissen, dass man, je nachdem, was man für ja, Probleme in bestimmten Bereichen hat, dass man, je nachdem, wie man die am Ende im Detail löst, dass das auch Auswirkungen auf die Frage hat, sitze ich morgen noch im Cockpit, ja oder nein?
Ich mache regelmäßig Anwaltsfortbildung und da beschäftige ich mich dann auch immer mit diesen Themen, weil bei vielen Strafverteidigerkollegen ist diese 60-Tagessätze einfach nicht auf dem Schirm. Weil so viele Piloten gibt es nicht, die verlaufen sich auch relativ selten in Strafverteidigerbüros, Gott sei Dank. Und wenn denn dann mal ein Problem auftaucht, dass man dann eben auch diese Zahlen und diese Systematik eben mit auf dem Schirm hat. Oder wie Fritz eben schon gesagt hat, auch eingestellte Verfahren sind problematisch, dass man da guckt, muss es wirklich 153a sein, komme ich nicht auch auf 153 und ähnliche Problemfelder.
Ja, also sorry, einfach, nee, go ahead, Christian.
Fritz. Ja. Also einfach im Grunde als Fazit an der Stelle jetzt auch nochmal konkret, was kann ich überhaupt tun, dass man dieses Thema ZIP einfach komplett auch auf dem Schirm hat, ne, in allen Belangen, auch wenn sie vielleicht gar nicht erst ZIP-relevant auf den ersten Blick aussehen. Und dass, wenn ich wirklich ein Problem am Köcheln habe, mir auch dann am Ende professionelle Hilfe hole.
Und das frühzeitig, ganz frühzeitig, Weil wenn ich eine Einlassung gegenüber der Strafverfolgungsbehörde abgebe, weil ich denke, das kriege ich schon so eben mal aus der Welt, das ist ja alles nicht so schlimm, wenn ich die einmal abgegeben habe, kriege ich die nahezu nie wieder aus der Welt. Das heißt also, wenn ich jetzt den Zettel von der Polizei kriege oder von der Staatsanwaltschaft, gegen Sie läuft ein Strafverfahren, nehmen Sie doch mal Stellung. Sie können natürlich auch schweigen, steht da drauf. Und dann denke ich, ach, das ist alles nicht so schlimm, das beantworte ich jetzt mal schnell und dann ist es gut. Diese Einlassung kriegt man im Laufe des Verfahrens so gut wie nie wieder aus der Welt, auch wenn da jemand versucht hat, eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht doch nicht so stimmt, weil er meinte, damit kriege ich das Problem schon gelöst. Also da muss man wirklich sagen, was einmal gesagt wurde, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber nahezu in Stein gemeißelt. Und da ist es dann halt wichtig, dass man frühzeitig immer auch beide Probleme mit im Blick hat.
Und wer sich da jetzt angesprochen fühlt und Hilfe braucht, Tobias, wärst du so nett und würdest du vielleicht bitte mal für die Zuhörer deine Internetadresse nennen, damit man dich im Falle der Fälle kontaktieren kann. Wir schreiben sie auch nochmal in die Shownotes mit deiner Erlaubnis rein, um es dann zu veröffentlichen. Aber wo müsste ich mich bei dir hinwenden, um von dir Hilfe zu bekommen?
Du musst im Internet eingeben www.rechtsanwaltskanzlei-0.de und da findest du dann alle Daten von mir, wie man mich erreicht. Da gibt es auch einen ganz kleinen Teil zum Thema ZÜB, findet man auch auf der Homepage. Also da würdest du den Kontakt zu mir finden.
Perfekt. Also ihr habt es gehört. info@rechtsanwaltskanzlei-0.de. Da sitzt dann der Rechtsanwalt Tobias Noll und kann euch helfen, falls ihr euch jetzt gerade angesprochen fühlt bezüglich irgendwelcher Probleme für die ZÜB. Tobias, meine Frage, was kann man denn eigentlich der ZÜB Positives abgewinnen? Wir haben jetzt viele negative oder wir haben jetzt mal diesen Rattenschwanz besprochen, aber gibt es irgendetwas Positives? Natürlich aus Sicht der Politik, klar, für die Politik ist das sehr positiv, aber gibt es aus unserer Sicht was Positives, was wir dieser ZÜB abgewinnen können?
Als Jurist ist man ja eigentlich in der Lage, für alle Seiten ein Argument zu finden, ohne mich zu verbiegen und theoretisch irgendwas etwas aufzuzählen. Ich kenne keins. Gut.
Also dann machen wir einfach, schreiben wir Nein dahinter.
Das ist eine klare Aussage.
Schreiben wir einfach Nein dahinter.
Wenn ich ehrlich bin, ja. Nein dahinter schreiben.
Du hast ja jetzt schon so ein paar Dinge auch so bei den Diskussionen um einige Details auch schon so aus deinem Alltag preisgegeben. So zwischen den Zeilen würde ich mal sagen, hast du so ein paar konkrete Dinge noch, die du vielleicht mal so auf den Punkt bringen kannst, wo du sagst, okay, das waren echt so Sachen so, da ging es am Ende um die Lizenz. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz nett, so ein, zwei Sachen.
Das ist ja immer schwierig, ohne Fälle zu verraten, die man dann irgendeinem Mandanten zuordnen kann. Wir Juristen leben ja von Schweigsamkeit.
So
aber ja, ich versuche das. Ich kann so abstrakte Ansätze geben, ja. Durchaus Dinge, wo jemand Erfahrungen machen musste, die er nicht unbedingt so zugeben wollte. Dann hat man sich zu allen möglichen Einlassungen durchgerungen, um das Ganze zu erledigen. Und dann anschließend kam das dann als Bumerang im Bereich der ZÜB wieder. Das heißt also, wenn man da von vornherein anders mit umgegangen wäre, in dem Falle einfach die Wahrheit gesagt hätte, wäre das wesentlich einfacher gewesen als diese Geschichte, die zum Himmel schreiend war, wo der Betroffene sich mehr Probleme mit eingefangen hat und weitere Straftaten mit eingefangen hat, als wenn er sich vernünftig hätte beraten lassen. Das, was er nämlich getan hat, war überhaupt nicht strafbar. Er glaubte, das wäre strafbar, war es aber nicht. Es ging da so um den Bereich schriftliche Lüge. Schriftliche Lüge ist nicht immer strafbar. Es braucht noch andere Aspekte dahinter. Was da für mich einfach nochmal so deutlich war, der hat so viel dummes Zeug erzählt, dass er sich damit wirklich in Strafbarkeiten geritten hat und damit ein ernsthaftes ZÜB-Problem hatte. Hätte der von vornherein sich beraten lassen und einfach die Wahrheit gesagt, wäre der beispielsweise relativ ungeschoren davongekommen.
Also auch wieder der Bereich, so ein bisschen die Weitsicht zu haben, was resultiert aus dem, was ich heute tue, woran ich vielleicht jetzt nicht denke, weil das um 2, 3, 4 Ecken am Ende dann über die ZIP wieder ins Haus kommt, beziehungsweise, wie du schon sagst, ja, mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Ja, genau das, was du sagst, ja. Wir Juristen denken nicht geradeaus. Bei uns ist nicht mal 1 + 1 = 2, sondern wir haben manchmal Dinge, die kann man mit einem gesunden Menschenverstand nicht mehr nachvollziehen. Bei uns passieren also Dinge, wo wir sagen würden, der sollte besser mit dem Verhalten nicht in die Luft, das ist aber nicht strafbar, und andere Dinge, die man menschlich nachvollziehen kann, sind eben dann plötzlich ein Problem. Ich erinnere nur noch mal an mein Lohnbeispiel. Keiner käme mit einem gesunden Menschenverstand auf die Idee, dass, wenn ich meine Arbeitnehmer bezahle, aber die Krankenkasse nicht, dass das zu einer Strafbarkeit führt. Wenn ich aber die Arbeitnehmer nicht bezahle, aber die Krankenkasse, den Arbeitnehmeranteil an die entrichte, nicht in der Strafbarkeit bin, das sind solche Dinge, da muss man 7-mal um die Ecke denken und auch so eine Gefühlsebene einfach verlassen, weil Recht ist nicht immer mit der gefühlten Gerechtigkeit übereinstimmt.
Auf See und vor Gericht bist du in Gottes Hand.
Das ist leider so.
Ja,
Als Laie sieht man es ja eigentlich auch so. Ja, also ich fände es natürlich jetzt auch toll, wenn mir mein Arbeitgeber, wäre ich jetzt in einer kleinen GmbH, weiterhin den Lohn bezahlt. Und vor Gericht wird es als Straftat angesehen, dass du eben deine Krankenkassenbeiträge nicht bezahlt hast. Es ist schade, dass mit so.
Die Krankenkassenbeiträge, wenn ich mal eben da reingrätschen darf, die Krankenkassenbeiträge für den Arbeitnehmer, also den Arbeitnehmeranteil, der ist strafbar.
Das ist halt die Trauer. Ja. Aber gut, okay, das ist halt das Gesetz, dem muss man sich beugen.
Genau, aber das ist so ein bisschen so dieses ethische Dilemma, ne? Also die moralisch-ethische Schiene. Also ich bin ja auch selbstständiger Unternehmer und klar, für mich ist eigentlich immer das höchste Gut, meine Mitarbeiter vernünftig zu bezahlen und am Ende auch, solange es geht, das tun zu können. Und da würde ich im Traum nicht primär nicht an Krankenkassen oder so denken, aber klar, wir kennen natürlich auch diese Problematik. Und ja, das, wie du schon sagst, da ist dann das Recht, steht denn manchmal dem entgegen, beziehungsweise das echte Recht, das offizielle Recht.
Tobias, Fazit von deiner Seite bezüglich jetzt der ZIP, was wir jetzt alles zusammengefasst haben.
Mein Fazit, wir werden damit leben müssen, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube, zeitnah werden wir keine politische Änderung bekommen. Und weil wir damit leben müssen, ist es eben unsere Aufgabe aufzupassen, frühzeitig aufzupassen, dass wir, wenn wir denn mal daneben getreten haben, was ich keinem wünsche, aber wenn es denn dann mal passiert sein soll, dass man dann frühzeitig die Weichen in die richtige Richtung stellt.
Gut.
Schlau, das Beste draus machen.
Ja. Erstmal Tobias Noll fragen.
Genau. Oder jemand anders, der sich damit auskennt.
Also bei unseren Recherchen zu dieser Sendung haben, Christian, ich habe 2 Anwälte gefunden. Es gibt noch eine Kollegin, die sitzt in der Nähe von Wiesbaden, die sich mit dem ZIP-Recht auskennt, und deine Wenigkeit.
Ja gut, es gibt ja immer auch die fliegenden Juristen, also auch Juristen, die sich mit luftfahrtrechtlichen Themen beschäftigen. Ich habe keine Recherchen angestellt, wer das noch macht. Also da muss man der Fairness halber sagen, da wird es auch den einen oder anderen geben, der es auch regelmäßig macht. Also von daher.
Ja, wie du schon sagst, ist natürlich, wir haben bei uns in der Flieger-Community sicherlich viele Juristen auch. Am Ende muss man einfach, ich sehe es auch so, man muss sich am Ende gewahr sein darüber, ich brauche da jemanden, der sich damit auskennt, der sich mit rechtlichen Fragen auskennt, der all diese Details kennt, die du genannt hast. Und wenn ich mir da einfach Hilfe hole, dann wird das am Ende schon auf jeden Fall besser sein, als wenn ich da irgendwie kopflos reinstolper.
So sieht es aus. Tobias, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um unsere juristischen Fragen zu beantworten.
Ja, vielen Dank euch beiden, dass ich mal die Chance hatte, ein bisschen über das Thema ZIP, was ja eigentlich erstmal ein trockenes Thema ist, reden zu dürfen und eben nicht das, was man ja bei Fliegerstammtischen oft erlebt, ZIP ist blöd, sondern dass wir auch mal ein bisschen hinter den Teller geguckt haben, was man denn damit machen kann.
Ich fand es jetzt auch nicht trocken. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Sendung. Christian, ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ist so, weil wir als Nicht-Juristen und nur Flieger und einseitig Betroffene, sag ich mal, haben da sicherlich natürlich ein differenziertes oder dann auch ein eingeschränktes Bild von der ganzen Nummer. Und da hilft es natürlich schon, da einfach auch mal aus Sicht eines fliegenden Spezialisten einfach da auch mal ein paar Infos zu bekommen. Und ich fand es halt besonders gut, wirklich so nochmal diesen Hinweis darauf, Mensch Leute, denkt nach, seid euch einfach im Klaren darüber, dass auch aus Nichtigkeiten oder vermeintlichen Nichtigkeiten und dann der ganzen Spirale, die vielleicht daraus entstehen kann, dass man da einfach auf der Hut ist.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, Tobias. Ich wünsche dir und auch dir, Christian, viel Gesundheit, always many happy landings, schöne Weihnachten natürlich auch.
Ebenso, danke.
Ja, euch auch. Kommt der Nikolaus, wer also morgen nochmal mit dem Flieger unterwegs ist, Vorsicht, blas den armen Kerl nicht um. Wir möchten gerne noch, Christian, wir möchten gerne noch einen Ausblick auf die nächsten Sendungen geben. Und zwar möchten wir uns gerne auf, am Limit möchten wir uns gerne bewegen. Und Christian, da würde ich mich freuen, wenn du dazu noch was sagen könntest, wie diese Limit-Sendung aussieht.
Ja, sehr gerne. Ja, wir hatten ja einfach mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, was gibt es eigentlich alles so für Themen, wie kann man auch vielleicht das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten. Das heute war ja eigentlich so der erste Schritt in die Richtung, dass man Experten zu einem bestimmten Thema dazu holt. Und wir haben halt auch mal darüber nachgedacht, wo ist auch der Mehrwert am Ende. Und ich glaube, der Mehrwert, das kennt man ja auch aus Magazinen aus unserer Community, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann ist es gut, darüber zu reden, dass wir selber natürlich den Fehler nicht mehr machen, das ist ganz klar, aber halt auch damit die Chance anderen geben, eben diesen Fehler nicht zu machen und auch ein erstes Mal nicht zu machen. Also sprich, das ist so ein bisschen die Idee bei Am Limit, also sprich, wer hat in seiner Fliegerkarriere Erfahrungen am Limit gemacht und möchte die eventuell teilen, sodass man das vielleicht auch mal ein bisschen besprechen kann. Wie ist es dazu gekommen? Was war vielleicht die Verkettung dahinter? Und das mal zum Anlass zu nehmen, so ein bisschen was auch in den Köpfen auszulösen, um ja am Ende das alle was daraus lernen. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und da könnte man auch eigentlich ein ganz gutes, interaktives Format draus machen. Also entweder ihr schreibt uns eine E-Mail und lasst uns daran teilhaben oder ihr schickt uns Voice-Nachrichten, die wir vielleicht mit reinnehmen. Oder ihr sagt vielleicht, ihr habt Interesse, das auch als Gesprächspartner live oder quasi live in der Sendung oder als Aufzeichnung mitzugestalten. Das ist so die grobe Idee. Wir stehen ganz am Anfang. Die erste Sendung müssen wir uns jetzt mal ranmachen inhaltlich, aber das ist das grobe Konzept.
Wie Christian schon sagte, entweder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Kann man das überhaupt über E-Mail? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich sag mal ja.
Ja, bei WhatsApp können wir ja auch, das geht. Oder E-Mail genau. Und dann der Rest machen wir dann in Detailabsprache. Oder
genau.
Da gibt es diverse Möglichkeiten.
Christian und ich, wir machen den Anfang, weil wir haben das alles schon mal erlebt. Und Christian und ich, wir outen uns jetzt fliegertechnisch. Und wie gesagt, wenn ihr dann euch auch traut, über eure Fehlerkultur offen zu sprechen, dann würden wir uns freuen, wenn wir euch dann für die nächste Sendung begrüßen dürfen. Bis dahin verbleiben wir mit den allerbesten Wünschen und Grüßen. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.
Und Christian.
Und euer Tobias.
Bis dahin.
Bis dann. Alles klar. Frohes Fest und ein gesundes 2021.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Sierra Fox hat Papa, bitte verlassen der Frequenz. Reicht es dann jetzt für heute?
Na sowas. Na gut. Manchmal hat auch eine Frau genug. Dann Fox 7000. Tschüss.
Danke und tschüss.